Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne mit einem Zitat beginnen wollen. Es gibt ja im Buddhismus, im Zen-Buddhismus gibt es so eine Technik der Koan-Praxis. Da kriegt man so eine oft paradox formulierte Aufgabe. Und dann ist so das Bild, dass man dann so wie so eine Kuh drauf rumkaut, bis einem die Einsicht kommt, was es mit dieser Aufgabe auf sich hat. Dieses Herumkauen kann ja auch in anderen Kontexten funktionieren. Und zwar, wenn man irgendein Zitat gelesen hat, man merkt, dieses Zitat beschäftigt einen und es kommt immer wieder und man spürt so, irgendwie arbeitet dieses Zitat in einem. Das heißt, es gibt so eine Art Resonanz. Und bei mir ist so ein Zitat, was mich schon lange beschäftigt, müsste man sagen, von Adorno. Adorno war einer der maßgeblichen Personen der Frankfurter Schule, also der kritischen Theorie, ausgehend von den 30er Jahren, wobei da war er noch nicht dabei, da war Horkheimer, Fromm, Marcuse, Benjamin, die maßgeblichen Personen. In den 30er Jahren gab es ein interessantes Phänomen. Das waren ja ursprünglich marxistisch angehauchte Intellektuelle. In den 20er, 30er Jahren gab es so eine sehr starke kommunistische Bewegung. Also es gab erstmal die Oktoberrevolution in Russland und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Arbeiterschaft, dass es der so schlecht geht, auch nach dem Ersten Weltkrieg und dass die Leute aufwachen und dann die Revolution machen und das gesamte kapitalistische System umkrempeln. So, das war so die Hoffnung dieser Intellektuellen der 20er, 30er Jahre, auch in Deutschland. Das interessante Phänomen, was passiert ist, ist, diese Arbeiterschaft ist zu großen Teilen zu faschistischen Bewegungen gewandert. Und das hat diese Intellektuellen um die Frankfurter Schule, das war das war an der Uni Frankfurt, an der Goethe-Universität, war das ein externes Institut, was also von einem Sponsor oder Mäzen finanziert wurde. Das hieß, ich weiß jetzt gar nicht, wie das hieß, Institut für Soziologie oder für Sozialforschung oder irgendwie so ähnlich. Und der Horkheimer war der Professor dort. Und die haben sich die Frage gestellt, wie kommt das, dass eigentlich dieser Arbeiter, eigentlich müssten sie, wenn es logisch gehen würde, müssten sie die Revolution machen. Ja, müssten sie sozusagen diese bedrückenden Verhältnisse, ihre Ausbeuter sozusagen, die Gesellschaft umkrempeln. Und was machen sie? Sie laufen alle scharenweise zu den faschistischen Bewegungen. Also in den 30er Jahren war das dann die SA, die SS, die NSDAP. Und das war, also das haben sie eigentlich nicht verstanden, weil das war überhaupt vollkommen unlogisch. Und dann haben sie eine Studie gemacht, haben sie Fragebögen verschickt an ganz viele Arbeiter, wenn ich mich richtig erinnere, und haben versucht herauszufinden, was geht eigentlich in diesen Arbeitern vor sich. Und das interessante Ergebnis, was sie dann also nach ihrer Immigration nach Amerika gemacht haben, weil sie 33 sind, sie dann also nach alle eigentlich, oder ja eigentlich alle, fast alle, nach Amerika emigriert, weil sie halt Angst hatten, dass sie verfolgt werden, hatten dann teilweise auch schon Berufsverbot und haben dann also in Amerika die Ergebnisse dieser Studie publiziert. Und eines der Schlagwörter dieser Studie war der autoritäre Charakter. Das heißt, die Hauptaussage war, dass das System der 20er, das Erziehungssystem der 20er, 30er Jahre so strukturiert war, dass es einen bestimmten Charaktertyp hervorgebracht hat. Und sie nannten diesen Charaktertyp der autoritäre Charakter. Das heißt, eine Person, die sich sozusagen, die eine starke Führerpersönlichkeit sucht. Und das ist so ein masochistisches Element. Sie nannten nämlich diese Persönlichkeitsstruktur ursprünglich masochistisch-autoritärer Charakter. Das ist also von einem Psychoanalytiker ausgegangen, von Erich Fromm, der bei dieser Studie maßgeblich beteiligt war. Und der hat so ein bisschen diese psychoanalytische Terminologie eingeführt. Das heißt, jemand, der sich gerne unterwirft unter eine höhere Autorität und gleichzeitig sozusagen nach unten tritt, also das ist dieses Radfahrersyndrom, nennen das manche, also nach oben buckeln und nach unten treten, oder nannten die den Charakter, also masochistisch, sadistischer Charakter, glaube ich, ich weiß nicht, also irgendwie so die Richtung. Auf jeden Fall, später haben sie dann diesen Persönlichkeitstyp, den autoritären Persönlichkeitstyp genannt und haben eigentlich für sich herausgefunden, dass die Struktur bei den Leuten, die zur SA gingen, als auch die zum, also zu diesen kommunistischen Verbänden gegangen ist, die ja auch alle führerorientiert waren, also in Deutschland war es dann der Thälmann. Die Struktur war bei allen diesen Arbeitern gleich, eigentlich. Das heißt, was unterschiedlich war, waren die Inhalte oder die sozusagen die Ideologie. Aber die Struktur, das heißt sich unterordnen unter einen Führer oder eine Führerperson, war sozusagen das durchgängige Prinzip. Und das heißt, eine der Grundideen dieser kritischen Theorie, wie sie ihren Ansatz dann nannten, ist die, den Zusammenhang zu untersuchen zwischen einem Gesellschaftssystem und des Persönlichkeitstyps, die dieses Gesellschaftssystem produzieren, damit das Gesellschaftssystem optimal funktioniert. Und offensichtlich war das diese Untertanenmentalität aus den Monarchien noch. Ja, das waren ja alles die Leute, die in den 30er Jahren auf die Straße gegangen sind, sind ja meistens während des Ersten Weltkriegs, also noch innerhalb der Monarchie aufgewachsen, also sprich in einem autoritären Staat. Und dort gab es offensichtlich als Erziehungs- oder Sozialisationsprodukt diese autoritären Persönlichkeitsstrukturen. Und das gleiche Wirkprinzip kann man eigentlich in Deutschland durchgängig wahrnehmen, dass also diese Erziehungsstrategien im Nationalsozialismus natürlich weitergeführt wurden. Das heißt, da ging es extrem auf Anpassung, auf Führerkultur, auf Einordnen in das Gesamte. Und im Ost, also in Ostdeutschland, ging das dann eigentlich bruchlos in den Stalinismus hinein. Also das heißt, das autoritäre Führerprinzip ist eigentlich nur mit einer anderen Ideologie, aber von der psychologischen Struktur weitergeführt worden. Und das Zitat, was mich beschäftigt, ist eine Aussage von Adorno. Ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, aber es ist ein ganz bekanntes Zitat. Vielleicht kennt es jemand, kann mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Es ist unmöglich, ein gutes Leben in einem schlechten Leben zu leben. Irgendwie so, oder ein wahres Leben. Genau, oder es gibt kein gutes Leben oder kein wahres Leben im Falschen. So, genau. Aber so ungefähr. Und das ist so ein bisschen, also solange die äußere Struktur kapitalistisch, ausbeuterisch oder wie immer man es marxistisch benennt oder ungerecht einfach ist, solange kann man eigentlich kein Glück innerhalb dieser Struktur erreichen. Das ist so meine Interpretation dieses Zitates, wobei man wissen muss, dass diese Generation, also auch speziell die Frankfurter Schule, das waren ja hauptsächlich Juden, und die haben sich natürlich extrem also mit dem Holocaust beschäftigt und mit der Tragik des Holocaust, dass sowas überhaupt im 20. Jahrhundert möglich ist. Das hätte ja niemand geglaubt. Also das war ein mega Trauma und das ist natürlich in ihre Sichtweise der Welt, denke ich mal, mit eingeflossen. Also das kann man ja gar nicht vermeiden, wenn man da unmittelbar selbst betroffen ist, beziehungsweise das Umfeld betroffen ist. Aber diese Frage stellt sich natürlich auch, ich sag mal, im buddhistischen Kontext. Das heißt, die Frage, ist es möglich, in so einem System, in dem wir leben, wo wir, wenn man es böse formuliert, auf Kosten der dritten Welt unseren Wohlstand haben, innerhalb der österreichischen oder deutschen Gesellschaft wir eher offensichtlich, also Mittelstand, eher oben schwimmen, das könnte man ja auch sagen, auf Kosten der Leute, die unten paddeln und rudern. Also so ganz gerecht ist halt unsere Welt, in der wir leben, nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Anspruch des Buddhismus, inneren Frieden zu entwickeln, ob der gerechtfertigt ist. Also das ist so die Frage. Und ich denke, die Antwort muss offen bleiben, wobei ich den Eindruck habe, dass der Buddhismus sehr wohl sagt, dass unabhängig vom äußeren System ist es möglich, ein inneres, zufriedenes Leben zu führen. Könnte man ja so zusammenfassen. Jetzt ist natürlich interessant, wenn man sich die Geschichte des Buddhismus anschaut, und das war eigentlich mein Thema, aber bin ein bisschen von meiner Idee abgekommen. Also ich habe vor 20 Jahren, 2002, habe ich einen Artikel über diese Thematik geschrieben, Buddhismus zwischen Macht, Anpassung und Befreiung. Den habe ich heute wieder gelesen, vor 2 Tagen wieder gefunden. Und da geht es eigentlich darum, dass wenn man davon ausgeht, dass der Buddha so eine Art Aussteiger in seiner Zeit war, was er eigentlich aus meiner heutigen Perspektive nicht war, weil er hat ja im Gesamtsystem trotzdem gelebt. Das heißt, er hat eigentlich seine spirituelle Praxis wurde finanziert von Leuten, die ganz normal gearbeitet haben, sprich normale Dorfbewohner, die ihn ernährt haben, oder Könige und reiche Leute, die ihn halt finanziert haben. Insofern war er Teil des Systems. Also diese ganz autonome Aussteigerideologie war eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Und trotzdem hat er sich von diesem Gesamten irgendwie so eine eigene Welt kreiert, oder er war Teil einer bisschen anderen Welt, dieser Samana-Bewegung, dieser Bewegung von Asketen oder Bettelmönchen, oder wie man es nennt, oder spirituell Suchenden. Und hat dann in diesem Kontext, und wenn man den Kontext jetzt größer sieht, war das, glaube ich, keine friedliche Gesellschaft. Das heißt, es gab permanent irgendwelche Kriege, es gab Sklaverei, Frauen wurden unterdrückt und ausgebeutet, die seine besten Freunde, also König Bimbisara und König Pasenadi, hatten einen riesen Harem, und der Harem bestand aus Sklavinnen. Das heißt, geraubte Frauen, gekaufte Frauen, meistens geraubt von den Königen, die sozusagen dafür da waren, die sexuellen Bedürfnisse des Königs zu stillen. Also eigentlich ziemlich gruselig aus heutiger Perspektive. Und im Pali-Kanon sind viele Dialoge mit diesen Königen überliefert, wo das überhaupt kein Thema war. Offensichtlich wurde das auch nicht reflektiert. Aber es gab, worauf ich hinaus möchte, es gab einfach sehr viele gesellschaftliche Widersprüche. Also heile Welt war das auf keinen Fall. Und trotzdem hat er einen Ansatz kreiert, wo er sagt, man kann in dieser Welt, die ja jede Menge Leid produziert, innere Freiheit, inneren Frieden, inneres Glück erreichen. Und das widerspricht so ein bisschen diesem Statement von Adorno. Und ja, das ist so ein innerer. Ja, es ist so auch in sich dann, wenn man das so ein bisschen drüber nachdenkt oder ein bisschen darauf kaut, ist es so ein bisschen so ein innerer Widerspruch. Und vielleicht muss man den Widerspruch auch einfach lassen und aushalten können, weil ich denke, wir haben alle viele Widersprüche in uns. Also viele Dinge, die uns beschäftigen, die dann mitten in der Nacht auftauchen, wo niemand weiß, wo die Dinge herkommen, die vielleicht etwas mit unserer Biografie dann auch zu tun, also mit aktuellen Ereignissen was zu tun haben können, mit biografischen Ereignissen etwas zu tun haben können. Oder wenn wir meditieren, kann es passieren, dass wir natürlich, wenn sich unser, also Jack Kornfield würde es wahrscheinlich so formulieren, wenn sich unser Herz öffnet, also wenn wir innerlich weit werden und dann die Verbundenheit mit anderen Aspekten von uns wahrnehmen, dann kann es natürlich passieren, dass wir die Verbundenheit auch mit vergangenen Aspekten wahrnehmen. Also zum Beispiel mit der eigenen Vergangenheit, wo irgendwelche Leute der eigenen Geschichte irgendwann mal Leibeigene waren. Ja, wenn man sozusagen eher aus einer, also bäuerliche Vorfahren hatte. Vor 200 Jahren oder so. Und ich gehe mal aus, das war bei uns wahrscheinlich so, weil 90% der Bevölkerung hier waren alles Bauern. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist ja auch jemand Adliges hier unter uns. Aber das war sozusagen die Masse und die Masse waren halt vor Josef II. Leibeigene, die verkauft werden konnten, die abhängig waren. Also so, manche Autoren sprechen von einer Art von Sklaverei. Also, das heißt, es gibt in uns offensichtlich viele Aspekte, die Verbundenheit erfahrbar machen. Oder man hat irgendeine grausliche Nachbarin, und das gibt es ja leider auch, dass einfach, ich meine, in Österreich sind es im Moment 30% von grauslichen Leuten, zunehmend, ja, und wahrscheinlich haben wir dann auch irgendwann so einen Kanzler. Also ist nicht ganz unrealistisch offensichtlich, aber ich bleibe mal bei der grauslichen Nachbarin, weil das ist vielleicht einfacher. Aber vom Prinzip her ist es eigentlich das Gleiche. Das heißt, der eine Aspekt von der grauslichen Nachbarin ist, man kann natürlich super projizieren. Ja, die Tante ist echt grauslich und ich bin, boah, ich bin ja viel besser, weil die so grauslich ist. Und wie kann man denn so und so und so laut sein und solche Hunde haben, die die ganze Zeit kläffen? Also, ist ja unglaublich, ja, also voll primitiv. Und wie kann man so herumschreien, ja? Und also. Das ist so alles Projektion, ja. Das ist so, und da kann man sich natürlich selbst super drüber aufregen. Man kann sich selbst viel besser fühlen drüber. Und das ist ja natürlich menschlich. Jetzt gibt es aber in der Meditation, gibt es eine Übung. Ich weiß gar nicht mehr, wie da die richtige Formulierung ist, aber es ist so eine Übung, wo man sich einfach mal in die Perspektive der anderen Person hineinbegibt und man spürt einfach mal aus die Perspektive, also die Sichtweise der anderen Person, und mag das ihre Verwirrung sein, und spürt dann mal bei sich nach und ich glaube, man sagt so innerlich so einen Satz wie, also genauso wie ich auch. So irgendwie geht der Satz, ja. Und wenn man mit dieser Übung arbeitet, dann entsteht auf einmal sozusagen, also man sieht zwar diese merkwürdigen Aspekte bei der anderen Person, aber durch die Übung sieht man diese merkwürdigen Aspekte auch bei sich selbst. Und dann sieht man, man ist gar nicht so verschieden. Also vielleicht ist die Intensität unterschiedlich und die Schwerpunkte unterschiedlich, aber wenn die andere Person extrem verwirrt ist, dann haben wir natürlich auch Aspekte von Verwirrung. Und das Interessante bei dieser Art von Meditation ist, dass es auch unser Herz und diesen Aspekt auch der Verbundenheit öffnet. Und dann ist es nicht mehr so einfach, auf diese Person so zu schimpfen, weil man weiß, man hat es auch in sich. Kann auch sein, dass es vielleicht für einen schon weiter weg ist oder auf sich aufgelöst hat, aber man kennt es in sich, weil wir ja offensichtlich alle eine ähnliche Struktur auch haben. Und wir haben alle unsere, ich sage jetzt mal, Strukturmerkmale, die anderen Leuten vielleicht auf die Nerven gehen oder die uns auf die Nerven gehen. Das heißt, wir werden in eine Struktur hineingeboren und werden durch diese äußere Struktur dann auch wieder geprägt. Das nennen wir dann Erziehung oder Sozialisation. Und das ist dann das Thema, was wir dann sozusagen die nächsten 70 Jahre uns genauer anschauen können. Und das ist so ein bisschen dieses Material, mit dem wir in der Meditation auch arbeiten. Und ich denke, der entscheidende Punkt ist, diese Dinge versuchen, also Thich Nhat Hanh würde sagen, zu umarmen, also als Teil von uns zu sehen. Und wenn es möglich ist, dass wir das auch bei Menschen können, die uns auf die Nerven gehen oder die wir grauslich finden. Und aus buddhistischer Sicht gibt es ja keine schlechten Menschen, sondern es gibt verwirrte Menschen. Und es gibt einfach Menschen, die hatten nie die Chance, irgendwie entweder Erziehung, also Bildung sich anzueignen oder über Dinge zu reflektieren. Oder die sind so gefangen von ihren Kränkungen, von ihren Vorurteilen, von ihren Allmachtsfantasien. Aber der entscheidende Punkt ist, sie sind davon gefangen. Das ist die buddhistische Perspektive eigentlich. Und wenn man diesen Aspekt des Gefangenseins von diesen Leuten wahrnimmt, dann muss man nicht selbst in der Auseinandersetzung mit diesen verwirrten Menschen selbst verhärten. Weil das ist so ein bisschen die Gefahr bei Projektion. Dass man also immer sich hier sieht und da sind die Bösen und ich bin der Gute und dann ist man sozusagen wieder in dieser Dualität. Und ich glaube, unser Training besteht darin, diese Dualität aufzuheben oder zu umfassen. Also gar nicht aufzuheben, sondern einfach auch durchaus diesen Spannungsbogen halten zu können. Was es nicht verhindert, dass man sehr wohl in solchen Situationen auch klug handeln kann. Und ich habe heute, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, auf der Homepage vom ORF, war ein Artikel Kabarettisten für den Klimaschutz. Da haben sich also Wiener Kabarettisten bei den Betonklebern sozusagen mit denen zusammen demonstriert. Und da war der Pallav oder wie der. Wie? Palfrader, genau, der Kaiser, der war dabei unter anderem. Ja, und das fand ich eine super Aktion. Ja, also, aber ich denke, es ist immer wichtig, aus welcher inneren Haltung macht man das? Macht man es sozusagen aus einer verwirrten Haltung, sprich aus einer eingeengten Haltung? Macht man es aus Aggression, wie auch immer? Oder macht man es sozusagen aus dieser offenen Haltung der Verbundenheit? Und da kann man natürlich auch politisch handeln. Das ist kein Widerspruch, glaube ich. Also insofern fand ich diese Idee, Kabarettisten für den Klimaschutz, fand ich gut. Ja, ja, das ist so ein bisschen der Bogen, wo ich glaube, was für alle für uns irgendwo ein Thema ist. Das heißt, wir werden immer wieder mit unangenehmen Gedanken, Erfahrungen, Gefühlen konfrontiert. Und manchmal sind die so mächtig, dass die sozusagen unser gesamtes System irgendwie beeinflussen, bis hin in den Schlaf. Und da hilft dann natürlich jede Technik, die uns aus den Gedanken wieder in das Spüren des Körpers zurückführt. Sei das der Bodyscan, sei das die Atembetrachtung, sei das das achtsame Gehen. Das ist im Prinzip wurscht. Man muss nur herausfinden, welche dieser Techniken für einen selbst gut funktioniert. Aber der Wirkmechanismus ist sozusagen die Aufmerksamkeit weg von den Gedanken zum Spüren des Körpers zu richten und dann kann man in der Regel wieder nach einigen Minuten gut einschlafen. Also auch hier sich nicht von den auftauchenden Gedanken und Gefühlen einfangen lassen und ärgern lassen. Das ist so, glaube ich, unsere Hauptpraxis. Und ich glaube, also ein anderer Aspekt in der Psychologie nennt man das therapeutischer Größenwahn. Also das ist so eine Art Berufskrankheit bei Psychotherapeuten. Also sie glauben, sie können alle Menschen heilen. und das kann natürlich ziemlich in die Hose gehen, wenn es nicht funktioniert. Und man hat bestimmt einige Klienten, die nicht so gut funktionieren, wie sich der Therapeut sich das vorstellt. Und da ist es natürlich wichtig zu sehen, man kann Menschen unterstützen, aber sie müssen dann im Prinzip ihren eigenen Weg gehen. Und auf die Welt ist natürlich so, man kann Welt versuchen zu verändern, aber man muss akzeptieren, dass es halt auch noch in Österreich, ich weiß es gar nicht, 8 oder 9 Millionen andere Leute gibt und man halt nur ein kleines Teilchen im Gesamtgetriebe ist. Und ich denke, da muss man wahrscheinlich auch sportlich bleiben. Das heißt, versuchen, die Dinge zu ändern, die man ändern kann, aber auch die eigene Begrenztheit zu sehen. Und das ist, glaube ich, dann jedes Mal diese Herausforderung, herauszufinden, was man halt tun kann und das dann einfach auch zu machen und zu hoffen, dass das einen positiven Effekt auf das Gesamte hat. Und sich nicht von der äußeren Dramatik auch sozusagen, also sich davon einfangen zu lassen. Weil es gibt einen, also es ist jetzt auch schon uralt, Gary Snyder hieß der, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Das war so ein 68er, ein Hippie eigentlich. Der ist nach Japan gegangen, in Zen-Klöstern, ist dann irgendwann nach Amerika, war ein guter Freund von Jack Kerouac. Das ist ein Literat der 68er gewesen, eigentlich der Beatnik-Bewegung noch vor den Hippies, also der 50er, 60er Jahre, so in diesem Ding. Also das waren die ersten Aussteiger vor den Hippies noch, die Beatniks. Also Kerouac hat ein berühmtes Buch geschrieben, Unterwegs, glaube ich, heißt das, das so diese Tramp-Mentalität beschreibt, wo die Leute also quer durch Amerika getrampt sind und aus diesem System Haus, Hund, Frau, 2 Tiere, 2 Autos ausgestiegen sind. Und daraus hat sich dann, und der Kerouac hat auch ein Buch über Buddhismus geschrieben, weil das sozusagen dann auch aktuell wurde. Also, und ein guter Freund war der Gary Snyder und der ist in Amerika ein berühmter Poet geworden oder Literat. Hat, glaube ich, auch einen Pulitzerpreis bekommen. Bin ich mir unsicher, aber ich glaube schon. Also der war in Japan in den Zen-Klöstern und ist dann zurückgekommen, hat dann in einer ganz einfachen Hütte in... Und der Kerouac hat ein Buch über ihn, also hat ihn sozusagen als Vorlage für eines seiner Bücher genommen, dessen Titel ich jetzt vergessen habe. Weiß nicht, ob das Unterwegs war oder... Anyway, auf jeden Fall. Und in den 80er Jahren hat ja sozusagen diese Ökologiebewegung begonnen. Und er ist da zu diesem Thema interviewt worden. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, und er hat gesagt, also aus buddhistischer Sicht ist es eigentlich vollkommen wurscht, ob die Menschen überleben oder nicht. Weil der Gesamtorganismus wird so oder so überleben. Und wir sind Teil vom Gesamtorganismus. Und das fand ich irgendwie, also hat sich sozusagen alles um 180 Grad eigentlich gedreht, die ganze Perspektive. Ja? Das heißt, es ging nicht mehr um Umweltschutz, sondern es ging eigentlich um Selbstschutz. Ja, das heißt, die Menschheit musste schauen, dass sie sozusagen ihre eigenen Grundlagen nicht vernichtet. Und trotzdem bleibt diese größere Perspektive, dass wir, wenn wir Buddhismus wirklich ernst nehmen von der Idee der Verbundenheit mit allem, dann können wir nicht nur auf der Perspektive dieses kleinen Menschen bleiben, sondern müssen das größere Bild sehen. Und dann auf einmal ist die ganze Welt, sieht sie ganz anders aus. Weil dann ist der Mensch nicht so wichtig. weil den Menschen gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Ja, also vielleicht, weiß ich nicht, was der aktuelle Stand ist, 4-5 Millionen Jahre. Die Kakerlaken gibt es zum Beispiel viel länger. Und die Flusskrebse wahrscheinlich. Ja, also insofern, warum nimmt sich der Mensch so ernst? Und gestern gab es so eine interessante Diskussionsrunde über künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat.
Einen kleinen Teil.
Einen kleinen Teil. Und da ist aber eine interessante Frage gestellt worden, vielleicht das zum Abschluss. Wenn man dieser künstlichen Intelligenz die Frage stellt, was wäre das Beste für den Klimaschutz auf der Welt? Ja, und dann haben sie so ein bisschen fantasiert. Und dann sagt einer, ja, wahrscheinlich würde die künstliche Intelligenz sagen, dass der Mensch verschwinden sollte. Das ging so ein bisschen in die Richtung von Gary Snyder, dachte ich mir. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, sich nicht zu ernst zu nehmen, egal auf welcher Ebene jetzt. Vielleicht lassen wir es so stehen und diskutieren ein bisschen.